Wir wollen uns gesünder ernähren und trotzdem essen wir jede Menge problematische Stoffe mit. Ganz vermeiden lässt sich das natürlich nicht im Alltag, aber umso wichtiger ist es, dass wir da heute mal ganz gründlich aufklären. Es geht unter anderem um Pestizidrückstände in Obst und Gemüse, Schwermetalle in Fisch, Reis oder Kakao, bis hin zu den Wachstumshormonen im Fleisch. Das klingt ja jetzt erstmal gruselig, Alex, und ich hoffe, dass du uns heute so ein paar gute Ratschläge mit an die Hand geben kannst, wo wir besonders aufpassen müssen und wie wir uns, ja, möglicherweise auch besser schützen können.
Ja, Thorsten, wir haben ja letzte Woche schon das Thema eingeläutet, quasi über die Geschichte, was ist denn außen auf unseren Lebensmitteln drauf? Und heute geht es darum, was ist in unseren Lebensmitteln drin? Das heißt, worum müssen wir uns wirklich kümmern? Und ich glaube, da können wir bei ganz vielen Sachen, das ist auch das, was mir immer wieder einfällt, wenn ich mit Menschen darüber spreche, wie sie ihr Einkaufsverhalten so prägt im Alltag. Worauf sollte ich wirklich unbedingt achten, wenn ich gewisse Lebensmittel einkaufe, was all diese Sachen von Schwermetallen und Co. angeht? Und wo kann ich vielleicht bei einigen anderen Sachen ein bisschen beherzter und ruhiger zugreifen? Und ich glaube, das wird ganz vielen Leuten da draußen helfen, weil das gerade heute so eine extrem praxisbezogene Folge ist. Also wo es nicht um so viel Theorie geht, sondern ganz viel, was sollte ich vielleicht bei meinem Einkauf mal ein bisschen beachten und was kann mir das Leben wesentlich leichter machen?
Gesund gefragt. 5 Tipps für deine Gesundheit. Mit TV-Reporter Thorsten Slegers und Personal Trainer Alexander Nikolai.
Ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, wir legen mal richtig heftig los. Pestizide, Schwermetalle, Mikroplastik, Antibiotika. Ja, dieses Gefühl, unser Essen ist irgendwie dreckig von innen, könnte man jetzt sagen, naja, das klingt ein bisschen überzogen, aber man muss ja mal bei den Fakten bleiben, es steckt schon ein reales Problem dahinter, Alex, oder wie siehst du das?
Ja, ich kann natürlich erstmal verstehen, dass das ein total emotionales Thema ist, wenn man all die Schlagworte da hört, die du gerade eben reingeschmissen hast, Thorsten. Aber man muss halt natürlich einmal jetzt auch wissenschaftlich differenzieren, was ist nur die gefühlte Bedrohung und was ist das tatsächliche Risiko, was haben die Wissenschaftler herausgefunden. Und jetzt muss man sich erstmal anschauen, was sagt überhaupt die Datenlage. Wenn man sich jetzt alle Lebensmittel in Europa so anschaut und dann auch diese Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit fragt, worauf muss man achten? Und was man auch wirklich sagen kann, um erstmal ein bisschen Angst aus der Diskussion zu nehmen, der Großteil von den meisten Lebensmitteln liegt unterhalb dieser gesetzlichen Grenzwerte. Und ganz viele Anteile sind auch wirklich komplett rückstandsfrei. Das muss man auch mal sagen. Überschreitungen kommen natürlich vor, sind aber zum Glück eher die Ausnahme anstatt die klassische Regel. Jetzt muss man sich natürlich überlegen, warum sprechen wir denn heute trotzdem über das Thema? Und das eigentliche Problem, was man mittlerweile weiß und was viel, viel wichtiger ist, ist nämlich wesentlich subtiler. Denn es geht um diese chronische Niedrigdosierung von diesen ganzen belasteten Lebensmitteln. Das heißt, viele kleine Mengen über einen langen Zeitraum aus mehreren Quellen gleichzeitig. Also zum Beispiel all diese Sachen wie zum Beispiel Schwermetalle aus Fisch, ein bisschen Cadmium aus Getreide, ein bisschen Pestizide aus dem Obst. Und das weiß man mittlerweile, dass das jetzt nicht unbedingt sofort toxisch ist, aber langfristig dafür sorgen kann, im Körper Entzündungsprozesse negativ zu beeinflussen, dass die wesentlich schneller oder intensiver stattfinden, hormonelle Systeme zu stören, sich im Körper auch anreichern können. Und das sind eigentlich die Sachen, die mir viel wichtiger sind, die heute viel mehr in Fokus gehören.
Mhm. Vielleicht bleiben wir zuerst mal beim Thema Obst und Gemüse. Das verzehren wir alle täglich, würde ich jetzt mal behaupten. Wenn da Rückstände von Pestiziden gefunden werden, heißt das denn automatisch, dass so ein Lebensmittel gesundheitlich bedenklich ist oder muss man da auch noch mal so ein bisschen genauer differenzieren?
Ja, super Aspekt, weil muss man sehr genau unterscheiden. Denn es gibt ja einen, ich sag mal flapsig, einen krassen Unterschied zwischen ich habe etwas gemessen und ist das überhaupt gefährlich für den Körper? Und wenn man sich heutige Labormethoden anschaut, da kannst du ja schauen, was da im Mikrogramm- oder Nanogramm-Bereich in einem Lebensmittel enthalten ist. Also wir reden jetzt von einem Millionstel Gramm. Na, also in den Bereichen sind wir mittlerweile in der Wissenschaft angekommen. Und es gibt eigentlich zwei Grenzwerte und die sind ganz wichtig zu verstehen. Denn es gibt so ein ADI, das ist der Acceptable Daily Intake. Also die Menge, die man täglich aufnehmen kann für den Rest seines Lebens, ohne ein Risiko zu haben. Also was du jeden Tag bis zu einer gewissen Menge essen dürftest. Und ein MRL. Und das ist quasi das Maximum Residue Level. Das heißt der maximal erlaubte Rückstand, den ein Lebensmittel haben darf. Und zum Glück gibt es ja dafür ganz stark festgelegte Grenzwerte, die sagen, das darf von dieser maximalen Schwelle, das was wir täglich aufnehmen dürfen, 1 oder 2% sein. Da kann man zum Glück sagen, dass die meisten wirklich Obst- und Gemüseproben deutlich unter diesen krassen Grenzwerten liegen. Aber was ich gerade eben schon mal reingebracht habe, ist eigentlich der Aspekt, der viel wichtiger ist, dieser Cocktail-Effekt, wie man ihn böserweise nennt. Nicht das tolle Getränk, was ich in der Bar um die Ecke bekomme, sondern wenn ich halt mehrere Pestizide gleichzeitig in kleinen Mengen habe und die im Körper eventuell zusammengerechnet oder halt synergistisch negativen Effekt haben. Und natürlich, was passiert langfristig in meinem Körper, für mein Mikrobiom, für meine Hormone? Und was ist, wenn ich vielleicht die empfindliche Zielgruppe bin? Die Kinder, die Schwangeren, Menschen mit bestimmten Erkrankungen. Und dafür ist eigentlich wichtig zu wissen, dass es nicht nur auf die einzelne Menge ankommt, sondern vielleicht auf den Cocktail, der dann in meinem Körper wirken kann.
Ein Riesenthema, das ja auch immer heiß diskutiert wurde und immer noch heiß diskutiert wird, ist Glyphosat. Das ist, glaube ich, für viele ja so ein Symbol geworden, wenn es um die Verunreinigung von Lebensmitteln, Obst, Gemüse geht. Würdest du sagen, dass Glyphosat wirklich so ja ein Sonderfall ist, über den man mal besonders sprechen muss? Oder steht es vielleicht so eher stellvertretend für ein viel größeres Thema?
Ja, sagen wir es mal so, es ist stellvertretend für das große Ganze. Denn das ist wirklich weltweit eines der am meisten eingesetzten Herbizide, also Mittel gegen Unkraut. Und bekannt ist natürlich, ist es geworden durch die Medien, weil es gab wirklich mittlerweile, ich habe mal recherchiert, 167.000 Klagen zum Thema Glyphosat und eventuell krebserregende Stoffe. Und es ist auch mittlerweile offiziell eingestuft von der Internationalen Agentur für Krebsforschung als wahrscheinlich krebserregend. Jetzt muss man natürlich wiederum sagen, warum ist das Ganze noch nicht unbedingt so, dass wirklich jede Klage dann auch zum Erfolg führt? Weil man weiß, dass bei einer realistischen Aufnahme das Risiko super gering ist. Das klingt jetzt erstmal widersprüchlich, ist aber ganz klar, weil der entscheidende Unterschied ist, wie hoch ist die Menge, die ich halt in meinen Körper reinkriege. Und man weiß halt aus Tierstudien, ja, da gab es Tumorbildung, aber aus ganz vielen Beobachtungsstudien, auch zum Beispiel bei Landwirten und Co., hat man schon gesehen, dass es da so leichte Zusammenhänge gibt mit Tumorerkrankungen. Aber leider das noch nicht so stark bewiesen, dass was auch automatisch immer zu dem Gewinn vor Gericht geführt hat. Dementsprechend. Das heißt, man kann jetzt nicht automatisch sagen, das ist garantiert krebserregend und schon die minimalste Menge sorgt auch dafür. Aber da kann ich generell sagen, das ist mir ein ganz wichtiges Anliegen, kauft bitte Bioprodukte. Ich weiß, das ist vielleicht manchmal ein bisschen teurer, aber Glyphosat ist in der Biolandwirtschaft verboten. Deshalb, wer das umgehen will, ist bei Bioprodukten garantiert auf der sicheren Seite, um es zumindest so gering wie möglich zu halten.
Dann lass uns doch jetzt nochmal so ganz normal den Alltag anschauen. Wenn wir Obst und Gemüse kaufen gehen, wir gehen in den Supermarkt und dann ist man ja oft im Stress. Und ich kenne das von mir selber, dann frage ich mich in dem Moment nicht unbedingt, sollst du das jetzt kaufen? Sind da vielleicht besonders viele Pestizide dran? Wo kommt das her? Jetzt haben wir in der vorhergegangenen Folge ja schon mal drüber gesprochen, wo es Sinn macht, die Lebensmittel gründlich abzuwaschen, was man eventuell schälen sollte. Du sagst schon, Bio ist auf jeden Fall die bessere Option oder ob wir vielleicht bestimmte Produkte ganz meiden. Also wir wollen natürlich keine Panik schüren, aber was davon würdest du unbedingt raten und ja, was sind so vielleicht kleine Tipps für den Alltag, die uns da so ein bisschen die Sorge nehmen können beim Einkaufen?
Ja, also erstmal generell das Thema Abwaschen hat man ja zum Glück in der letzten Folge mal ganz genau besprochen. Also deshalb sehr gerne da nochmal reinhören, weil natürlich durch fließendes Wasser, gründliches Abwaschen, hast du garantiert schon mal einen großen Teil von den Pestiziden entfernt. Gerade die halt auf der Oberfläche sitzen, logischerweise 60-70% kriegst du damit gut weg. Aber logisch, Thorsten, was mache ich mit den Stoffen, die in das Lebensmittel eingedrungen sind? Jetzt könntest du natürlich anfangen, das Ganze zu schälen. Ist ja klar. Was könnte aber das Problem sein, wenn ich Sachen anfange zu schälen? Dass ich leider ganz viele tolle Inhaltsstoffe automatisch verliere. Also ganz viele Sachen wie zum Beispiel tollen Ballaststoffe, die sekundären Pflanzenstoffe, die Vitamine, sitzen halt leider ganz oft in oder halt direkt unterhalb von der Schale. Also habe ich halt eigentlich das gute Produkt verschlimmbessert, um es mal so böse zu sagen. Deshalb Bioprodukte auf jeden Fall schon mal eine gute Idee. Ist jetzt nicht automatisch ein Freifahrtschein, aber zumindest sind diese synthetischen Pestizidrückstände schon mal wesentlich weniger. Jetzt hast du ja gesagt, Thorsten, worauf sollte ich achten, wenn ich einkaufen gehe? Und das ist mir auch ein riesengroßes Anliegen, es euch so ein bisschen mit an die Hand zu geben. Wenn ihr nämlich einkaufen geht, gibt es natürlich ganz große Unterschiede bezüglich der Herkunft von einem Lebensmittel, ob das gerade Saison hat oder nicht. Aber was ihr auf jeden Fall beachten könnt, es gibt Lebensmittel wie zum Beispiel Zwiebeln, Knoblauch, Kohl in allen Varianten, Brokkoli, Blumenkohl, Weißkohl, Spargel. Da ist es oft so, dass die eine relativ geringe Schädlingsanfälligkeit haben aufgrund dieser dicken Schale, die sie oft besitzen. Deshalb ist es auch dort einfach allein aufgrund des Anbaus oft so, dass der Anbau wesentlich leichter fällt oder geschützter stattfinden kann. Das heißt, sie sind oft weniger belastet. Und solche Sachen, die häufiger mit mehr Rückständen belastet sind, sowas wie zum Beispiel Erdbeeren, Äpfel, Spinat, Paprika, Tomaten, gerade weil die Oberflächen da relativ empfindlich sind, ist halt leider oft auch ein hoher, intensiver Pflanzenschutz nötig. Da würde ich wirklich darauf achten, Produkte aus Deutschland und Bio zu kaufen, und da würde ich extrem Wert drauf legen, sowas vielleicht unbedingt auf dem Wochenmarkt einzukaufen, weil dann seid ihr auf der sicheren Seite.
Jetzt kommen wir mal zu den Schwermetallen. Auch das ist ein Thema, wenn wir über Quecksilber, Cadmium oder Blei sprechen. Das klingt ja auch erstmal so ein bisschen nach Chemiebaukasten, wenn ich ehrlich sein soll. Macht mir so ein bisschen Sorge auch ehrlich, ne? Also bei einigen Sachen, glaube ich, wissen ganz viele Menschen nicht, welche Rückstände da drin sind oder sein können. Welche Lebensmittelgruppen sind denn überhaupt am meisten belastet?
Ja, müssen wir erstmal generell über das Thema Fisch sprechen, weil gerade Fisch, gerade diese großen Raubfische, enthalten natürlich Quecksilber, sowas wie Thunfisch, Schwertfisch, Hai, Hecht. Warum? Das nennt sich Bioakkumulation. Klingt jetzt erstmal kompliziert, heißt aber ganz billig, je höher ein Fisch in der Nahrungskette natürlich steht, wird er auch logischerweise wesentlich älter. Und heißt, umso mehr er in seinem Leben gefressen hat, umso mehr Schwermetalle können sich natürlich auch in ihm anlagern. Bedeutet, kleine Fische, so wie der Hering oder die Sardine, sind natürlich deutlich weniger belastet. Und zweites Thema, Thorsten, hast du gerade mit reingebracht, sowas wie Cadmium, findest du hauptsächlich in ganz vielen Lebensmitteln, die ich super toll finde. Nämlich in allen möglichen Formen von Getreide, Hülsenfrüchten, Kartoffeln. Denn da ist oft die Aufnahme über den Boden das große Problem. Und das ist halt stark abhängig von der Bodenqualität, von der Düngung, von der Umweltbelastung. Deshalb da ganz, ganz wichtig, halt auf solche Sachen zu achten. Und das ist halt auch wirklich ganz entscheidend. Da würde ich auch immer darauf achten, dass man sowas gerade in Bio-Qualität kauft, weil man da dann wirklich darauf achten sollte, okay, dann habe ich vielleicht Böden, die vielleicht wesentlich weniger belastet sind.
Was ist denn beim Fisch das größere Thema? Eher Quecksilber oder Mikroplastik?
Ja, eigentlich vielmehr das Thema Quecksilber. Das muss man wirklich sagen, weil das ist schon mittlerweile sehr gut untersucht. Denn gerade bei Fischen sprechen wir vor allen Dingen von diesem Methylquecksilber. Braucht man sich jetzt nicht mit auseinandersetzen, ist halt nur die chemische Form, die halt besonders problematisch ist, weil sich ja die im Tier stark anreichert. Und natürlich auch dementsprechend bei Menschen, gerade bei Schwangeren, bei Kindern, da sollte man halt wirklich stark drauf achten. Und natürlich dort halt die Quecksilberbelastung dementsprechend hoch ist, gerade bei Raubfischen. Und Thema Mikroplastik, ja, weiß ich, dass das mittlerweile extrem viel Aufmerksamkeit erreicht hat. Aber man hat da noch nicht so unfassbar viel Klarheit zu dem Thema. Man weiß, gerade in Fischen wird das natürlich schon mittlerweile stark nachgewiesen, und auch im menschlichen Körper weiß man das durch Blutproben, durch Stuhlproben, dass sich das im Körper immer mehr anreichert. Welche Mengen aber da wirklich die maximale Obergrenze sind und wie viel der Körper davon auch wirklich aufnimmt und welche Effekte das gesundheitlich langfristig hat, ist bisher mittlerweile noch nicht so krass untersucht wie das Thema Quecksilber, aber ist schon etwas, was immer mehr in Fokus gerät und sollte man auf jeden Fall darauf aufpassen in Zukunft, weil ich glaube, das Thema wird immer größer.
Was mich total überrascht hat in der Vorbereitung auf die heutige Podcast-Folge, ist der Reis. Auch Reis ist ja zum Teil extrem belastet.
Ja, ist ein ganz spannendes Thema, nämlich durch Arsen. Sagt es vielleicht vielen nicht unbedingt was, ist aber wirklich wissenschaftlich eindeutig belegt, denn Reis hat ja eine ganz besondere Eigenschaft. Denn du hast ja eine Fläche, die geflutet wird. Das heißt, du hast einen überfluteten Boden, und dadurch wird halt das Arsen im Boden besser löslich und die Pflanze nimmt es halt aktiv über die Wurzeln auf. Und das ist halt problematisch, weil man halt weiß, dass gerade Arsen durch eine langfristige Aufnahme zu einem erhöhten Krebsrisiko führt. Also gerade für Hautkrebs, Lungenkrebs, Blasenkrebs, gerade auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen ganz, ganz wichtig. Und das halt eher durch die chronische Aufnahme über lange Zeit. Und deshalb ist das halt etwas, wo man halt schon drauf achten sollte. Und gerade bei so gewissen Reisprodukten, also Thorsten, du kennst ja bestimmt auch diese Reiswaffeln und sowas, ne?
Ja, genau.
Das sind so Klassiker, wo man sagen muss, ah, das ist echt ein kritischer Punkt. Gerade auch Kinder, die dann sowas oft sehr gerne zwischendurch snacken. Ich kann verstehen, dass viele Eltern sagen, ja, das ist doch toll und super. Habe ich so ein bisschen Bauchschmerzen mit. Das heißt, auch wenn es erstmal komisch klingt, und jetzt kommt vielleicht noch ein Aspekt, den viele extra komisch finden, der klassische weiße Reis ist besser als Naturreis. Klingt jetzt vielleicht erstmal richtig komisch, weil man denkt, ah, das ist doch Natur und das ist doch toll. Sondern nee, ganz viel ist gerade diesen Grenzschichten drin enthalten und dort reichert sich halt Arsen noch viel stärker an. Deshalb lieber den klassischen weißen Reis nehmen anstatt diesen Naturreis und vielleicht auch noch ein bisschen darauf achten, dass man nicht zu viel von diesen Reiswaffeln oder ähnlichen Sachen snackt. Denn das sind eher die Sachen, gerade für Kinder, wo es ein bisschen problematischer wird.
Mir wird gerade ein bisschen komisch, denn genau diese Reiswaffeln stehen ungefähr 2 Meter neben mir auf dem Schreibtisch als Snack für zwischendurch.
Oh nein!
Okay, also die fliegen gleich als erstes in die Tonne. Und das Thema Arsen, das kenne ich tatsächlich noch aus diesen alten Agatha Christie-Filmen oder Alfred Hitchcock, wo ja Menschen mit vergiftet wurden im Krimi mit Arsen. Ja, also da kann man mal sehen, ist ein Gift. Ja.
Ja, das ist genau, das ist ein typischer Punkt, wo man sagen kann, ja, kennt man wirklich als klassisches Gift, was halt früher sehr gerne genommen wurde, weil es sehr praktisch war, um Leute zu vergiften. Aber leider halt dementsprechend immer noch ein bisschen in Böden vorhanden ist.
Okay. Mein Gott, wir haben echt die Spielverderberfolge heute. Es geht jetzt mit Kakao und Schokolade weiter. Denn viele denken ja bei Schadstoffen nicht sofort an Kakao oder Schokolade. Warum taucht denn gerade dort das Thema Schwermetalle auch immer wieder auf? Und muss man, ja, ich sage jetzt mal so, als normaler Schokoladenesser deswegen nervös werden, wenn ich mir jetzt nicht jeden Tag die Tafel reinschiebe?
Also das, was man halt weiß, gerade dieses Thema Cadmium. Denn Cadmium wird halt auch über den Boden besonders gut aufgenommen, gerade von Kakaopflanzen. Und der Körper scheidet das halt leider nur sehr langsam auf, wenn er es erstmal aufgenommen hat. Und das reichert sich im Körper sehr gut an, gerade in der Niere, in der Leber. Und was man auch sagen muss, das klingt jetzt wieder besonders gemein, aber es ist halt nun mal so, dunkle Schokolade hat halt logischerweise einen höheren Kakaoanteil. Was heißt das? Du hast mehr potenzielle Belastung. Jetzt kommen wir mal dazu, was ist wichtig? Thorsten, was schätzt du denn, wie viel Schokolade essen so die Deutschen im Jahr? Sagen wir mal in Tafeln gerechnet. Also was meinst du, wie viel Tafeln Schokolade isst der Deutsche so?
Das ist schwer. Also ich esse eher selten Tafeln Schokoladen, sondern, ich sag mal 20.
Mehr.
50?
Lustigerweise mehr.
Nein.
Ja, ich hätte es auch nicht geglaubt.
Da bin ich echt baff. 150?
Ja. Nee, so viel zum Glück nicht. Aber man sagt so ganz grobe Hausnummer 1,5 Tafeln pro Woche.
Krass.
Also hätte ich auch nicht gedacht. Also sagen wir mal so grobe Range, circa 75 bis 80 Tafeln im Jahr sollen es wohl angeblich sein. Ich habe das dreimal gegengecheckt. Und ich war selber total überrascht, was das für Werte sind. Ich dachte, wir kommen vielleicht so maximal auf so eine halbe Tafel bis eine Tafel pro Woche und nicht auf über eine. Denn das ist jetzt nämlich der Aspekt, auf den ich hinaus wollte. Man weiß, dass ungefähr eine Tafel dunkle Schokolade pro Woche kein Problem wäre. Aber anscheinend liegen viele Deutsche da drüber. Meistens zum Glück nicht bei der besonders gesunden Schokolade. Das heißt, da macht man mal was richtig, wenn man die ungesunde kauft. Aber da muss man halt wirklich drauf achten. Das heißt, das klassische Konsumverhalten der Deutschen wäre schon problematisch, aber natürlich ist es eigentlich eher für die Personengruppen wichtig, gerade Kinder, weil sie logischerweise ein geringeres Körpergewicht haben oder wenn Menschen zum Beispiel Nierenerkrankungen haben, weil sich halt gerade dort sehr stark anreichert, das Cadmium, da sollte man halt mal drauf achten. Aber wir wollen euch ja auch ein bisschen kleine Tipps geben zum Einkaufen. Das heißt, das, was schlau ist, und das ist, glaube ich, das, was viele nicht wissen, gerade Kakao aus Westafrika, also sowas wie zum Beispiel der Elfenbeinküste oder Ghana, hat wesentlich weniger Cadmium als das klassische, was wir ganz oft kaufen. Denn wir kaufen ja ganz oft sowas aus Ecuador, aus Peru, also klassisch Mittelamerika, Lateinamerika. Und die ist oft wesentlich höher belastet, wo man ja ganz oft sagt, das wäre super gut. Nee, guckt vielleicht mal darauf, wo ihr das Ganze kauft, denn oft sind auch gerade diese Regionen aus Afrika wesentlich günstiger. Deshalb das mal so als kleiner Tipp am Rande, was man da so kaufen kann.
Ich glaube, was da vielleicht sogar auch hilfreich sein könnte, wir beide haben das ja in diversen Fernsehreportagen auch schon mal gemacht, es gibt ja auch Websites oder es gibt Apps, die man direkt auf dem Handy mit in den Supermarkt nehmen kann und wo man eben auch so Lebensmittel scannen kann, um eben auch zu gucken, wie hoch ist die Belastung in dem Fall. Also wenn man jetzt nicht gerade im totalen Vollstress ist beim Einkaufen, sollte man sich vielleicht die Zeit mal nehmen, oder?
Ja, definitiv. Und was es auch schon gibt, wir wollen jetzt natürlich keine Marken nennen, wir wollen ja jemanden extrem promoten. Aber es gibt heute auch schon einige Hersteller, die extra diesbezüglich selbst Tests machen in ihren Laboren und das auch wirklich gezielt auf Schwermetalle überprüfen und dann auch diese Ergebnisse veröffentlichen, um halt damit auch aktiv zu werben. Und sowas kann man halt auch mal nachschauen, wie da so der einzelne Hersteller, den man vielleicht gerne so als seine Lieblingsschokolade nutzt, vielleicht gerade abschneidet. Und deshalb ist das, glaube ich, auch nochmal ein interessanter Aspekt, das sich mal näher anzuschauen.
Auf jeden Fall finde ich es gut, dass auch Unternehmen wirklich transparenter werden und da proaktiv auch uns Endverbraucher informieren. Das ist ja auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung. Wir hatten vorhin schon über das Thema Mikroplastik gesprochen. Natürlich in erster Linie beim Fisch, bei Meeresfrüchten. Aber das Thema Mikroplastik betrifft eben nicht nur unsere Meere, sondern Mikroplastik kommt in deutlich viel mehr Lebensmitteln vor, als wir das vielleicht denken. Klär uns mal ein bisschen auf.
Ja, also natürlich hatten wir ja schon das Thema Fisch, Meeresfrüchte, ist klar. Gerade aus belasteten Gewässern enthalten die ja oft wesentlich mehr Mikroplastik und auch dort gibt es diese Form von Bioakkumulation. Das heißt, dass sich das Ganze ansammelt. Gerade in Muscheln ist das ganz oft der Fall. Mikroplastik, deshalb auch nochmal ganz wichtig, weil es, hast du gerade eben reingebracht, leider nicht nur darüber aufgenommen wird, über das Thema Fisch und Meeresfrüchte, sondern halt auch zum Beispiel das Thema Salz. Denken vielleicht viele gar nicht dran. Meersalz, Bergsalz, Honig, auch ein wichtiger Aspekt, Getreideprodukte, eher aber durch die Verarbeitung, klar. Oder halt auch Trinkwasser, ne, durch das klassische Wasser, was in irgendwelchen Plastikflaschen abgefüllt wird. Also da muss man halt auch schauen. Ist auch ein ganz interessanter Aspekt, weil man mittlerweile weiß, dass es nicht nur in den klassischen Plastikflaschen ist, sondern halt auch in ganz vielen Glasflaschen. Das haben vielleicht viele noch gar nicht gehört da draußen, aber es werden oft Reinigungsmittel benutzt, in denen Plastikteilchen mit drin sind. Also auch in klassischen Trinkflaschen aus Glas kann das auch drin enthalten sein. Deshalb da sollte man vielleicht auch mal schauen, auf welchen Hersteller man so zurückgreift. Aber das ist halt einfach noch so ein Punkt, da weiß man noch nicht so ganz genau, was das im Körper macht. Was macht das mit unserer Darmflora? Was macht das mit Entzündungsprozessen? Auch vielleicht durch Schadstoffen, die an dem Plastik anhaften, die der Körper dadurch aufnimmt. Also das ist noch so ein Thema für die Zukunft, was, glaube ich, immer mehr an Bedeutung gewinnen wird, wie stark Mikroplastik unser Leben wirklich beeinflussen kann.
Jetzt haben wir noch hier das Fleisch sprichwörtlich auf dem Teller liegen. Da geht es natürlich um diese Themen Antibiotika, Hormone, Wachstumsförderer. Ja, Fleisch essen viele zum Teil täglich. Ich persönlich muss sagen, habe meinen Fleischkonsum deutlich eingeschränkt, vielleicht nur 2-3 Mal die Woche. Aber wir wissen alle, es kann eben im Fleisch Antibiotika-Rückstände geben. Und ja, das kommt natürlich vom Antibiotika-Einsatz in der Tierhaltung. Natürlich nicht auf allen Höfen. Biohöfe agieren da natürlich ganz anders. Aber wie relevant sind denn Hormone oder diese wachstumsfördernden Stoffe hier überhaupt?
Das, was ganz wichtig ist, erstmal zu wissen, bezüglich Rückständen im Fleisch. In Deutschland bzw. generell in Europa gibt es einfach sehr streng regulierte Höchstwerte für Antibiotika-Rückstände. Und nach EU-Recht dürfen Tiere auch erst geschlachtet werden, wenn die Medikamente vollständig ausgeschieden sind. Und das weiß man auch mittlerweile, dass über 99% aller Fleischproben unter diesen Grenzwerten liegen. Deshalb ist das schon mal sehr, sehr gut. Jetzt könnte man sich überlegen, gut, dann haben wir ja gar kein Problem. Cool. Aber es gibt ein Problem und das ist eigentlich die indirekte Folge davon. Denn das eigentliche Problem ist vielmehr dieser hohe Antibiotika-Einsatz in der Tierhaltung, der zu antibiotikaresistenten Bakterien führt. Und das ist nämlich ganz wichtig zu verstehen, denn Tiere bekommen logischerweise Antibiotika zur Wachstumsförderung, zur Krankheitsprävention und so weiter. Dann gibt es aber Bakterien, die Resistenzen entwickeln und die resistenten Bakterien können halt über Fleisch, über die Umwelt, über direkten Kontakt auf Menschen übertragen werden. Und das ist eigentlich das viel größere Problem und deshalb ist das so ein Thema, was eigentlich super wichtig ist, dahingehend zu betrachten.
Jetzt haben wir in der EU natürlich diese entsprechenden Regeln, von denen du gerade gesprochen hast, Alex. Aber wie sieht denn das in anderen Ländern aus? Denn ich denke mir gerade, naja, wenn ich jetzt mal irgendwie in den Urlaub fliege, in den Sommerurlaub und esse da mein Fleisch, da kann es ja unter Umständen ganz anders sein, als das hier bei uns geregelt ist.
Ja, ganz spannender Aspekt, Thorsten, weil diese super strengen Kontrollen haben hauptsächlich wir in Deutschland. Denn in der EU dürfen Tiere natürlich nicht irgendwelche Hormone einfach so bekommen zum Beispiel. Aber in den USA ist das was ganz anderes. Da dürfen die gerne Östrogene, Testosteron oder ähnliches bekommen. Das machen wir halt generell nicht. Und deshalb macht das wirklich einen großen Unterschied. Man weiß aber auch mittlerweile, also selbst in den USA, dass Studien zeigen, dass Hormonrückstände im Fleisch relativ gering sind. Also bei relativ normalem Verzehr kaum relevant sind. Aber in der EU, muss man wirklich sagen, ist das Risiko deutlich geringer oder nahezu gar nicht mehr vorhanden. Deshalb, wenn ihr da auf der sicheren Seite sein wollt, kauft gerne Fleisch eher aus Deutschland oder generell aus dem EU-Raum, dann seid ihr garantiert auf der sicheren Seite.
So, und wenn ihr diese Folge bis hierhin überlebt habt, dann setze ich jetzt noch einen drauf. Schimmelgifte, Mykotoxine, das klingt nochmal so richtig ba-ba-ba zum Abschluss hier. Ja, also wir müssen da über Nüsse reden, über Getreide, Gewürze oder Kaffee. In dem Zusammenhang fällt nämlich dieses Wort Mykotoxine, aber woran merke ich denn als Verbraucher überhaupt, dass ein Lebensmittel kritisch sein könnte? Denn ich trinke gerne und viel Kaffee, Alex, und die Nüsse als Snack zwischendurch, die finde ich auch ziemlich gut. Und da macht sich jetzt schon, und ich denke nicht nur bei mir, so eine gewisse Unsicherheit breit.
Ja, erstmal, was ist das überhaupt? Diese Mykotoxine sind einfach Stoffwechselprodukte von Schimmelpilzen. Und die können natürlich auch schon bei relativ geringen Mengen gesundheitlich problematisch werden. Und ein paar Sachen hast du gerade eben schon mit reingebracht, Thorsten, ob das nun sowas ist wie Kaffee, ob das Gewürze sind, das gibt es beim Pfeffer, beim Chili, bei Paprikagewürzen, bei Getreideprodukten gibt es das, bei Nüssen. Also wie ihr schon hört, gibt es da einige Bereiche, auf die man achten sollte. Und das klassisch Sichtbare ist dann ja schon eine riesengroße Menge, die man erstmal sehen müsste, dass es quasi auf dem Lebensmittel klassisch als Schimmel sichtbar sind. Und das ist natürlich relativ selten der Fall, sondern es geht ja um die kleinen unsichtbaren Mängel. Und die sind ja schon ganz, ganz wichtig, denn die können auch schon vorhanden sein, diese Mykotoxine, ohne sichtbaren Schimmel auf der Oberfläche. Was jetzt wichtig ist, was könnt ihr machen, um das möglichst gering zu halten? Erstmal natürlich eine gute Lagerung. Das heißt, Feuchtigkeit begünstigt logischerweise Schimmelbildung. Ist klar, deshalb luftdichte, kühle Lagerung reduziert einfach jedes Risiko. Achtet möglichst auf eine gute Herkunft von den Produkten, denn gerade Regionen mit so einem feuchten und warmen Klima haben natürlich eine höhere Mykotoxinbelastung. Und gerade bei den Produktarten solltet ihr nochmal drauf schauen. Denn gerade solche Sachen wie gemahlene oder stark verarbeitete Produkte kann die Konzentration schon mal höher sein. Das heißt, deshalb gerade so Nüsse, Getreide, Kaffee trocken und kühl lagern, Gewürze möglichst frisch kaufen, nicht lange offen stehen lassen. Und gerade ist das auch nochmal ein wichtiger Aspekt, Vielfalt statt einfach nur einzelne Produkte kaufen. Das heißt, ihr reduziert extrem das Risiko, wenn ihr viele unterschiedliche Produkte habt, anstatt immer nur auf ein einzelnes Produkt zurückzugreifen.
Viele Infos rund um Pestizidrückstände in Obst, Gemüse, Arsen, Schwermetalle, Mykotoxine, also das ganze Paket. Alex hat jetzt nochmal zusammengefasst für euch unsere 5 Tipps, die euch helfen können, im ganz normalen Alltag den klaren Durchblick zu haben.
Thorsten fragt, Alexander antwortet. In diesem Podcast erfährst du alles über Ernährung und Fitness. Einfach erklärt und mit konkreten Tipps für deinen Alltag.
Ja, erstmal ist mir das ganz wichtig, das jetzt nochmal vorherzuschicken. Viele haben jetzt vielleicht total viel Angst, oh mein Gott, ich kann gar nichts mehr essen. Aber in den 5 Tipps geht es jetzt gerade darum, worauf ihr achten sollt, dass ihr tiefenentspannt weiterhin genussvoll essen könnt. Deshalb Tipp Nummer 1. Vielfalt schützt am besten. Klingt erstmal ganz banal, aber gerade Pestizide, Schwermetalle, Mykotoxine, viele Stoffe reichern sich im Körper wirklich nur bei einer sehr einseitigen Ernährung an. Heißt, wenn ihr eine große Abwechslung habt bei Obst, Gemüse, Getreide, Nüssen, Fisch und Co., ist meistens die Gesamtbelastung so gering, dass man sich keine großartigen Gedanken mehr machen muss. Tipp Nummer 2. Clever auswählen. Gerade Bioprodukte bitte unbedingt nutzen, denn gerade diese reduzieren extrem in jeglicher Art und Weise die Belastung. Denn die dürfen zum Beispiel keine synthetischen Pestizide benutzen. Das ist natürlich kein automatischer Freifahrtschein. Aber wenn ihr darauf achtet, bestimmte Lebensmittel wie große Raubfische oder Reis aus arsenreichen Regionen bewusst zu reduzieren, dann seid ihr garantiert auf der sicheren Seite und musst auch keine Angst mehr haben, gerade bei diesen Lebensmitteln. Tipp Nummer 3. Richtige Lagerung und Vorbereitung. Bitte immer Obst und Gemüse ordentlich waschen, um jegliche Oberflächenpestizide zu entfernen. Dann, ihr könnt natürlich auch die Produkte schälen, acht das aber bitte nur bei den Sachen, wo ihr wirklich sicher seid, dass sie vielleicht belastet sein können, denn sonst geht das natürlich auf Kosten von Nährstoffen und sorgt dafür, alle Produkte dementsprechend kühl, trocken, luftig zu lagern, um einfach solche Sachen wie Mykotoxine und Co. zu minimieren. Tipp Nummer 4. Zur Schokolade. Ich weiß, anscheinend essen die Deutschen unfassbar gerne und viel Schokolade. Achtet gerne mal als kleinen Insider auf Kakao aus Westafrika. Denn der ist tendenziell weniger mit Cadmium belastet als der klassische aus Latein- oder Mittelamerika. Und Tipp Nummer 5, um euch einfach die Angst zu nehmen. Es geht darum, bewusst zu genießen, nicht komplett perfektionistisch unterwegs zu sein. Denn kein Lebensmittel ist vollkommen schadstofffrei. Perfektion ist einfach unrealistisch. Verabschiedet euch von dem Gedanken. Fokussiert euch auf eine regelmäßige, ausgewogene Ernährung mit einem maßvollen Konsum. Und dann seid ihr garantiert auf der richtigen Seite und ihr müsst kein einziges von all den Lebensmitteln, die wir gerade besprochen haben, komplett von eurer Ernährung streichen. Achtet einfach nur auf die Auswahl, dann seid ihr garantiert auf der sicheren Seite. Und wenn ihr sonst verunsichert seid, schreibt uns gerne, dann sage ich euch gerne was zu den Produkten, bevor ihr auf irgendein Lebensmittel verzichtet, was ja total schade wäre.
Und schreiben könnt ihr uns sehr gerne über Instagram, Podcast Gesund gefragt, da findet ihr uns. kurze Direct Message an uns und der liebe Alex wird antworten. Also können wir mal so zusammenfassen, das fand ich jetzt auch so ein bisschen versöhnlich gegen Ende dieser Folge. Es geht wie so oft im Leben, ja, um Balance statt um die Perfektion. Das ist gut, also bewusst essen, ohne sich verrückt zu machen, ist da wahrscheinlich die gesündeste Strategie. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst uns doch gerne eine Bewertung da bei Apple Podcasts oder Spotify und teilt sie mit den Menschen, wo ihr denkt, naja, die könnten da mal gerne reinhören, das wäre vielleicht ganz gut. Ansonsten bleibt einfach neugierig. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Und ganz wichtig, bleibt gesund.
Das war Gesund gefragt. Der Experten-Talk mit Thorsten Slegers und Alexander Nikolai. Wenn es dir gefallen hat, abonniere gerne unseren Podcast und verpasse keine neue Folge mehr.